der Radio BH1 Podcast.
Meine Hitsgarantie BH1.
Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Steve Schulz und ich begrüße Sie heute hier zum Stadtgespräch Spezial. Sie erinnern sich sicherlich noch an Corona, allzu lange ist es noch nicht her. Und wir erinnern uns sicherlich auch alle an ein großes Durcheinander. Weder Politik noch Wissenschaft wusste so wirklich etwas mit der Pandemie anzufangen. Informationen waren widersprüchlich, keiner konnte dem so wirklich folgen. Alle rannten sie in eine Richtung und keiner wusste so richtig, in welche bzw. was am Ende des Weges auf einen warten sollte. Mit diesem Wirrwarr soll jetzt Schluss sein, wenn man der Weltgesundheitsorganisation und ihren Plänen glauben möchte. Warum allerdings eine Gefahr dahinter steckt, wenn wir die Verantwortung von Gesundheitsfragen einer von Pharmakonzernen und privaten Spendern finanzierten Organisation überlassen, darüber spreche ich heute mit meinen Gästen. Bleiben Sie dran.
Wir sind BH1.
Meine Hitsgarantie.
Und wir sind wieder zurück beim Stadtgespräch Spezial. Heute bei mir im Studio Dr. Saskia Ludwig, Mitglied des Landtags Brandenburg von der CDU. Es gibt eine Veranstaltung, zu der geladen wird, und zwar ist die am 10. Juni dieses Jahres um 19 Uhr in Belitz im Jakobshof. Da heißt es ganz provokativ: Corona und kein Ende. Saskia Ludwig, Corona ist doch vorbei, oder nicht?
Also wenn man sich anguckt, wie wir noch bis vor anderthalb Jahren beschallt wurden in sämtlichen Medien über Inzidenzen und Impfquoten und so, hat man jetzt natürlich den Eindruck, dass es vorbei ist, weil davon ist nämlich gar nichts mehr zu hören. Aber es hat bis jetzt gar keine Aufarbeitung in offiziellen Gremien sozusagen stattgefunden. Das ist Punkt eins. Und Punkt zwei ist, dass viele Mechanismen, die Einzug gehalten haben während Corona, nach wie vor gelten. Also es sind bestimmte Gesetze, Verordnungen, die nach wie vor in Kraft sind. Und darüber muss man sich einfach bewusst werden. Und die Aufarbeitung brauchen wir dringendst, weil das waren fast drei Jahre, nicht nur Ausnahmezustand, sondern wo wir alle auch als Bürger einen Staat erlebt haben, der massiv übergriffig war und Kompetenzen an sich gezogen hat, wo er für meine Begriffe keine Kompetenzen haben darf.
Zum Beispiel?
Diese Grundrechtseinschränkungen, die wir hatten. Viele haben das schon wieder vergessen, dass wir neben den Lockdowns, wo wir sozusagen kein gesellschaftliches Leben stattfinden lassen konnten, wie wir es eigentlich gewohnt sind, dass es auch Ausgangssperren gab. Also manche haben jetzt vielleicht das Lächeln im Gesicht, wenn man sagt, ja, wir mussten 22 Uhr zu Hause sein. Das sind natürlich Einschränkungen. Wenn ich 80 bin, interessiert es mich nicht ganz so, als wenn ich 16 bin. Schulschließungen, massiv. Ja, es gibt wissenschaftliche Studien, die machen deutlich, dass 30% der Kinder, die schulpflichtig waren, durch diese Corona-Maßnahmen in der Schule, aber auch außerhalb der Schule, dass die tatsächlich traumatisiert sind. 30%. Also das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das ist enorm viel. Man redet zwar darüber, dass es so ist, aber man redet nicht darüber, warum das so ist. Insofern besorgt es mich schon ein Stück weit, dass man einfach über diese drei Jahre drüber hinweggeht und sagt, ja, wir wussten es nicht besser und jetzt schauen wir mal, was die Zukunft bringt.
Sie hatten gerade gesagt, dass diese Aufbereitung nicht stattgefunden hat. Es gibt ja Untersuchungsausschüsse, die sich mit dem Thema beschäftigen, aber so richtig scheint es nicht zu Ergebnissen zu kommen und auch immer die Frage nach dem Verantwortlichen ist schwer zu beantworten. Kann man damit rechnen, dass es überhaupt noch mal eine Aufarbeitung gibt, die vielleicht sogar mit einer Entschuldigung von Verantwortlichen endet gegenüber denen, die da wirklich drunter gelitten haben?
Ja, ich bin zutiefst davon überzeugt. Jetzt komme ich wieder auf die Frage zurück, Corona wäre doch vorbei. Diese Zeit und diese Maßnahmen haben ja was mit der Gesellschaft gemacht, auch mit uns Menschen. Wir haben Spaltungen erlebt in den tiefsten persönlichen Bereich hinein, zwischen Eltern und Kindern, Großeltern und Eltern, Geschwistern. Das ist eine ganz ungute Entwicklung und viele haben bewusst oder unbewusst davon auch tatsächlich ein Trauma erlebt. Also nicht nur die Kinder und Jugendlichen, von denen ich gesprochen habe, sondern wir alle auch. Wir schließen das weg bei uns, aber es schwert innerlich. Und alles, was nicht aufgearbeitet wird, bricht sich irgendwann mal Bahnen. Und deswegen bin ich zutiefst überzeugt, dass es zwingend notwendig ist, eine Aufarbeitung in dieser Art und Weise zu machen, dass, also eine Entschuldigung ist das Geringste. Wir müssen erstmal sehen, dass zum heutigen Zeitpunkt es immer noch Gerichtsverfahren gibt, die darauf auffußen, dass bestimmte Menschen gegen Maßnahmen verstoßen haben. Und damit muss Schluss sein. Also wir wissen heute, dass viele Maßnahmen so nicht gerechtfertigt waren und bestrafen dafür Leute immer noch. Also das wäre der allererste Schritt zu sagen, okay, stopp. Ja, es werden hier keine weiteren Gerichtsverfahren vorangetrieben. Das wäre zumindest erstmal ein Signal des Verstehens von der Politik her, was bis jetzt noch nicht da ist. Und eine Aufarbeitung bedeutet auch, dass es Konsequenzen geben muss. Eine Entschuldigung ist eine harmlose Variante. Konsequenzen heißt, dass solche Dinge eben nicht wieder passieren dürfen. Solche Maßnahmen eben nicht wieder passieren dürfen. Und Menschen auch nie wieder in solche Zwangslagen gebracht werden dürfen. Ja, wenn ich mich nicht impfen lasse, dann kriege ich kein Krankengeld, wenn ich krank werde. Das sind alles Dinge, die verschließt man gerne im Gehirn, aber sie tickern da nach wie vor. Also insofern, ja, persönlich glaube ich, dass es die Aufarbeitung geben wird, weil zu viele Menschen tatsächlich eine persönliche Betroffenheit haben. Und wenn wir darüber nicht reden, ja, dann passieren andere Prozesse in der Gesellschaft, wo man nicht weiß, wo es herkommt. Und sowas ist bis jetzt in der Vergangenheit nie gut ausgegangen.
Also ganz klar der Aufruf an die Politik, an die Verantwortlichen, diese Aufarbeitung so schnell wie möglich anzugehen und zwar so anzugehen, dass sie auch nachhaltig ist, dass man auch was daraus mitbekommen hat und dass dann die nächsten Pandemien, sollten sie denn da kommen, anders verlaufen als die letzte, als die Corona-Pandemie. Was es für Pläne gibt von den einzelnen Regierungen auf Länder- bzw. auf Bundes-, aber auch auf Europaebene, darüber sprechen wir gleich.
Hallo Sie da draußen. Danke fürs Einschalten. Ihr Radio BH1-Team.
Meine Hitsgarantie BH1.
Und wir sind wieder zurück beim Stadtgespräch Spezial heute mit Dr. Saskia Ludwig, Mitglied des Landtages, heute bei mir im Studio. Wir haben gerade darüber gesprochen, wie notwendig und leider sehr lückenhaft, wenn überhaupt, die Aufarbeitung der ganzen Corona-Pandemie erfolgt. Jetzt haben sich aber doch die europäischen Länder zusammengeschlossen und eine Idee entwickelt, wie sie zukünftig einer Pandemie entgegenwirken wollen, beziehungsweise wie sie zu arbeiten haben. Was genau steckt hinter dieser Idee und was haben die davor?
Also es waren nicht die europäischen Länder in dem Sinne, sondern die Weltgesundheitsorganisation. Mhm. Also
die WHO.
Die WHO. Mhm. Manche können mit den Buchstaben nichts anfangen. Es ist die Weltgesundheitsorganisation. Mhm. Es ist keine Regierungsorganisation, sondern eine Organisation wie die NGOs heutzutage sind, die eben auch fremdfinanziert werden, unter anderem aber eben auch von den Mitgliedsländern der WHO. Dazu gehört Deutschland, dazu gehören die europäischen Staaten.
Aber auch, wenn ich das kurz ergänzen darf, auch von Privatpersonen ganz stark finanziert werden, oder?
Ja, absolut. Deswegen ist es ja auch eine Non-Government Organization. Das sind sehr viele private Gelder in dieser WHO. Und zwar, das ist der überwiegende Teil im Gegensatz zu den Staaten, die Geld dort hineingeben.
Und ist diese WHO dann eine neutrale Institution oder vertritt sie nicht doch irgendwelche Interessen?
Ja, also wir beide können das nicht wirklich nachweisen, aber wir wissen sehr wohl, wer zahlt, bestellt auch. Und diejenigen, die eben viel Geld hineingeben, gerade auch private Organisationen, private Stiftungen, haben natürlich ein sehr großes Mitspracherecht. Insofern kann man sehr wohl davon ausgehen, dass es mit der Neutralität schwierig ist. Und diese Weltgesundheitsorganisation war ja auch Taktgeber bei der Corona-Pandemie und hat auch die Pandemie selbst ausgerufen und hat Empfehlungen für Maßnahmen gegeben, die dann auch zu großen Teilen in den Ländern umgesetzt wurden.
Sie sagten von der Weltgesundheitsorganisation, das gilt dann für alle Länder oder für die, die sich dann dieser Weltgesundheitsorganisation angeschlossen haben, übergreifend?
Also wir haben es bei der Corona-Pandemie erlebt. Es waren die Länder, die tatsächlich auch Mitglied der Weltgesundheitsorganisation waren, in unterschiedlichen Ausprägungen übrigens. Und das möchte die WHO nicht mehr, dass die Länder selber darüber entscheiden, wie sie mit solcher Pandemie umgehen, sondern die WHO ist der Meinung, dass sie aus ihrer Perspektive heraus für die Welt steuert, mit welchen Maßnahmen zukünftig das Thema Gesundheit tatsächlich betrachtet wird.
Ich begrüße einen zweiten Gast bei mir im Studio, und zwar Dr. Beate Pfeil. Sie ist Juristin und selbstständige Wissenschaftlerin und ehemalige Europaratssachverständige. Und sie kennt sich mit dem Thema der Pandemievorsorge sehr gut aus. Wir haben gerade über die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, gesprochen. Die soll jetzt nun federführend für die kommenden Pandemien verantwortlich sein. Warum soll jetzt die WHO das machen und warum kann das jetzt nicht jedes Land selbst für sich machen?
Die WHO begründet dieses damit, unter anderem, dass wir uns jetzt im Zeitalter der Pandemien befinden. Dafür gibt es eigentlich keine tiefergehende Begründung, außer dass jetzt künftig scheinbar Krankheiten über Zoonosen übertragen werden.
Aber eine
wirklich Zoonose heißt praktisch die Übertragung von Tier zu Mensch. Und im Endeffekt bleibt uns aber die WHO eine wirklich überzeugende, tiefergehende Begründung schuldig, warum jetzt plötzlich Erreger von Tier zu Mensch übertragen werden sollen. Eine andere Begründung ist, dass in der Zeit der Corona-Pandemie die internationale Zusammenarbeit zu wenig funktioniert hätte. Und wenn man das Ganze so irgendwo versucht, jetzt komprimiert zu betrachten, dann kann es natürlich Situationen geben, in denen es einen gewissen Sinn macht, dass die Staaten der Welt koordiniert handeln. Da muss es sich aber wirklich um schwere Krankheiten handeln, die schnell und grenzüberschreitend wirklich die halbe Weltbevölkerung dann dahin raffen. Aber in solche Situationen haben wir tatsächlich statistisch nachweislich bisher nicht erlebt.
Auch Corona war eine solche nicht.
Nein. Also wenn von der wissenschaftlichen Evidenz her betrachtet, kann man Corona nicht wirklich als Pandemie einordnen.
Okay, das ist natürlich sehr interessant. Vielen Dank, Frau Pfeil. Wir kommen gleich nochmal auf das Thema zurück, wie viele europäische Länder sich zu diesem internationalen Pandemievertrag geäußert haben und was das dann für diesen Vertrag bedeutet. Bis gleich.
BH1. Meine Hitgarantie BH1.
Und wir sind wieder zurück beim Stadtgespräch Spezial. Heute bei mir im Studio Dr. Saskia Ludwig, Mitglied des Landtags Brandenburg, und Dr. Beate Pfeil, Juristin und Wissenschaftlerin sowie ehemalige Europaratssachverständige. Mit Ihnen spreche ich über ein Thema, das uns alle anging und immer noch angehen wird, und zwar über die Aufarbeitung von Corona beziehungsweise über Verträge, wie zukünftige Pandemien gehandhabt werden sollen. Frau Pfeil, Sie hatten gerade uns einen kurzen Einblick in die Pläne gegeben, die mit der Weltgesundheitsorganisation, sprich mit der WHO, geschlossen werden sollten. Was genau möchte denn die WHO machen oder was genau soll sie machen?
Also die Pläne der WHO bezogen sich ja auf zwei Verträge. Einmal einen neu zu erarbeitenden Pandemievertrag und dann die umfassende Überarbeitung der bereits existierenden internationalen Gesundheitsvorschriften. Die internationalen Gesundheitsvorschriften sehen vor allem schwerpunktmäßig eine Regelung vor für das Vorhandensein sogenannter internationaler Gesundheitsnotstände. Der Pandemievertrag regelt umfassender vor allem die sogenannte Prävention und Bekämpfung von Pandemien. Aber es fällt auf, dass in beiden Fällen der absolute Schwerpunkt bei der Zurverfügungstellung sogenannter Gesundheitsprodukte liegt. Also weniger in der umfassenden Prävention im ganzheitlichen Sinne, sondern wirklich durch Pharmaprodukte.
Also es geht weniger um Prozesse und um interne Abstimmung, sondern mehr um die Produktion oder Verteilung von Impfstoffen.
Ja, also natürlich geht es auch um Abstimmung. Es geht um die Überwachung von Infektionsgeschehen Und dann letztlich darum lässt sich ein Infektionsgeschehen jetzt als gesundheitliche Notlage internationaler Tragweite beispielsweise einordnen. Die Problematik besteht aber vor allem darin, dass die Beurteilung des Vorliegens eines Gesundheitsnotstandes und ebenso die Beurteilung der darauf beruhenden Maßnahmen, die der Generaldirektor empfehlen kann, zwar bestimmten fachlichen Kriterien unterliegen, aber am Ende keiner objektiven Kontrollinstanz und somit am Ende rein willkürlich erfolgen können.
Oh, das heißt, wenn die WHO sagt, wir haben eine Pandemie, auch wenn wir keine haben.
Richtig. Es gibt zwar jede Menge Fachausschüsse. In diesem Fall wäre der sogenannte Notfallausschuss zuständig. Aber dieser Notfallausschuss wird vom Generaldirektor selbst eingesetzt und wieder abberufen. Sein Rat ist nicht verbindlich und der Ausschuss selber ist in keiner Weise unabhängig.
Okay, nun gab es ja ein Votum von Mitgliedsländern bezüglich dem vorgestellten internationalen Pandemievertrag, in dem die WHO jetzt für dieses, ich nenne es mal, Pandemiemanagement zuständig sein soll. Wie ist denn dieses Votum ausgegangen und warum?
Sie meinen das Votum heute in der Weltgesundheitsversammlung?
Ja.
Ja, also beide Vertragsprojekte sind vorerst gescheitert. Das heißt, die Diskussion um die Inhalte der Verträge hat nicht den erwünschten Konsens erzielt. Und in beiden Fällen haben wir jetzt halbfertige Entwurfsfassungen mit verschiedenen Alternativformulierungen. Und somit können beide Verträge ziemlich sicher heute nicht zur Abstimmung vorgelegt werden, sondern es gibt lediglich Berichte über den aktuellen Stand.
Das heißt, jetzt muss der Vertrag nur so ein bisschen an der einen oder anderen Stelle neu formuliert werden und dann hat man das Votum aller Mitgliedstaaten? Oder ist es jetzt so, dass die Grundidee vom Tisch ist?
Die Grundidee ist ziemlich sicher nicht vom Tisch. Also ich habe vorhin auch ein Stück weit die Diskussion verfolgt. Da ist sehr stark der Wille vorhanden, das alles durchzuziehen. Es wird wahrscheinlich so gehen, dass man weiter unter Hochdruck diese Inhalte ausverhandelt. Streitig waren vor allem die Finanzierungsfragen. Beide Verträge enthalten das Konzept Equity. Das bedeutet Verteilungsgerechtigkeit und bezieht sich auf die gerechte Verteilung dieser sogenannten Health Products oder Pandemic Related Products, also primär Medikamente und Impfstoffe. Und da sollen primär die reichen Staaten die ärmeren finanziell und durch Produktion unterstützen. Und darüber wurde gestritten, unter anderem auch über Patente.
Da wird es dann aber irgendwann, wenn die Sachen dann geklärt werden, und das kann man ja dann sicherlich oft mit der einen oder anderen Zahlung sich Stimmen kaufen oder andere überzeugen, wird es dann irgendwann so sein, dass die Weltgesundheitsorganisation für ein weltweites Gesundheitsmanagement zuständig ist?
Das ist zumindest zu befürchten, sofern es uns nicht gelingt, das zu verhindern. Mhm. Und die Problematik liegt eben darin, dass die WHO nicht mehr die WHO ist in ihrer Gründungszeit, die tatsächlich von 61 Staaten gegründet wurde. Sie umfasst heute fast alle Staaten der Welt, fast 194 Staaten. Dahinter steckt aber von der Finanzierung her eine sehr starke und mächtige Pharmalobby. Ja, die WHO zu 85% von freiwilligen Spenden abhängig ist.
85%, das heißt, also die WHO ist in keinster Weise wirklich neutral.
Nein, genau. Sie ist zu 15% von Pflichtbeiträgen der Staaten finanziert und fast 85% wird bestritten, entweder durch Staaten, die dann zweckgebunden spenden oder privaten Stiftungen, die sich dann teilweise philanthropisch nennen. Allen voran der Bill & Melinda Gates Stiftung und der Impfallianz Gavi, die auch mit Gates inhaltlich verquickt ist und personell.
Ja, okay. Dann erstmal vielen lieben Dank, Frau Dr. Pfeil, für Ihre Expertise und Einschätzung der WHO-Verträge. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie ein Rauschen gehört haben sollten, Frau Dr. Pfeil wurde uns telefonisch zugeschaltet. Wir möchten daher die etwas schlechtere Tonqualität entschuldigen. Wir haben gerade sehr viel über die internationalen Pandemiepläne und die Rolle der Weltgesundheitsorganisation gehört. Dass die Weltgesundheitsorganisation aber auch in unsere Ernährung eingreifen möchte, das heißt, dass sie mitbestimmen will, was wir wann in welcher Menge essen, darüber sprechen wir gleich.
Radio BH1, meine Hitgarantie.
Und wir sind wieder zurück beim Stadtgespräch Spezial. Wir haben gerade eben von Frau Dr. Pfeil, selbstständige Wissenschaftlerin, Juristin und ehemalige Europaratssachverständige gehört, was hinter den internationalen Pandemieverträgen steht, beziehungsweise welche Idee dazu gehört. Und zwar, dass die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, ein weltweites Pandemie-Management etablieren soll, beziehungsweise bei der nächsten Pandemie federführend dafür zuständig sein soll, was genau gemacht wird. Und zwar nicht nur in einem Land, nicht nur in Europa, sondern weltweit. Aber die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, soll noch etwas anderes, und zwar ganz massiv in die Landwirtschaft eingreifen, in die weltweite Landwirtschaft. Das heißt, sie soll zukünftig bestimmen können, was wir wann und wie viel wir davon essen. Wie genau will sie das machen, Saskia Ludwig?
Also die WHO beschäftigt sich auch sehr stark mit dem Thema. Eines der 17 Nachhaltigkeitsziele ist One Health, also Gesundheit für alle. Es gibt nur eine Gesundheit sozusagen weltweit. Und unter diesem Begriff One Health möchte die WHO auch entsprechende Maßnahmen erlassen. Unsere Bauern sind da schon auf Hab 8, weil die WHO behauptet, wie wir es ja auch schon von Frau Pfeil gehört haben, dass zukünftige Pandemien eben auch von unseren Nutztieren übertragen wird. Und damit das nicht passiert, muss man Vorsorge treffen, so die WHO. Und diese Vorsorge heißt natürlich, viel stärker die Nutztierbestände zu regulieren, zu überwachen, zu impfen, auf Gesundheit zu testen. Aber das Allerbeste ist natürlich weniger Nutztiere. Und das hat direkte Auswirkungen nicht nur auf die Landwirte, Landwirtschaft, sondern natürlich auch auf unseren Teller, wenn wir da nicht mehr entsprechend das Steak essen können, was wir jetzt sehr gerne essen.
Also die Veganer und Vegetarier, die klatschen in die Hände und freuen sich wahrscheinlich drüber. Aber was genau heißt das, wenn jetzt eine Organisation weltweit die Landwirtschaft regieren kann? Wir haben ja gerade gehört, dass die WHO keine wirklich neutrale Instanz ist, sondern zu 85% aus der privaten Wirtschaft finanziert wird. Und die haben natürlich ein ganz anderes Interesse als eine Regierungspartei, die sich eigentlich um ihre Bürgerinnen und Bürger kümmern soll.
Ja, genau, das ist der springende Punkt, und das verstehen eben sehr, sehr wenige, weil sie denken, die WHO ist eine altruistische Organisation, wie sie damals eben auch zustande kam von den Gründungsstaaten. Da waren es eben nur um die 60 herum und auch mit hehren Zielen. Sie hat sich eben entwickelt, sich neue Aufgaben gesucht, und dadurch, dass sie fremdfinanzierbar ist, haben einige, ja, clevere Unternehmer, um es mal so auszudrücken, natürlich die Möglichkeit gesehen und auch gefunden, wie sie ihre Ideen, ihre wirtschaftlichen Ideen über so eine Organisation natürlich auch durchsetzen können, und zwar nicht im normalen Wettbewerb, ja, wer bringt das beste Produkt auf den Markt, sondern durch unlauteren Wettbewerb, wie zum Beispiel jetzt die Fleischproduktion der Landwirte zu reglementieren und damit aber mit künstlichem Fleisch aus dem 3D-Drucker uns in Zukunft zu beglücken. Und das sind natürlich Mechanismen, die muss man erklären, damit der Verbraucher, der Bürger, der dann an der Theke steht und plötzlich für ein Steak nicht mehr 10, sondern 35 oder 40 Euro bezahlen soll, aber künstliches Fleisch für ein Apfel und ein Ei bekommt, dass er weiß, warum ist das so. Und durch diese Organisationsform WHO, die natürlich unser Bestes will, ist ja klar, unsere Gesundheit, kommt das versteckt dann durch, dass man Wettbewerb, einen natürlichen Wettbewerb auf diese Art und Weise eben ausschalten kann.
Nun haben wir gerade auch gehört, dass ein sehr großer Bestandteil der Unternehmen, die die WHO finanziell unterstützen, dass die aus der Pharmaindustrie kommen. Und Pharma sind ja nicht nur Tablettenhersteller und Impfdosenhersteller, sondern die sind ja sehr stark in der Landwirtschaft aktiv. Das heißt, Pestizide etc. werden da auch produziert. Und wenn man jetzt so stark in die Landwirtschaft eingreifen kann, kommt dann vielleicht sogar mehr Gift auf unsere Teller, als uns eigentlich lieb ist?
Also den Zusammenhang, den kann ich jetzt an der Stelle nicht wirklich so darlegen. Ich glaube, dass Pharmaindustrie schon auch noch andere Interessenslagen hat als tatsächlich Hersteller von chemischen Produkten, wie zum Beispiel Düngemittel. Aber dass künstlich hergestelltes Essen nun gesünder sein soll als natürlich produziertes von unseren regionalen Landwirten, wo wir wissen, was auf den Teller kommt, ich glaube, das wird jedem bewusst. Vor allen Dingen, wenn man sich auch damit beschäftigt, was ist denn die Grundlage für dieses künstliche Fleisch? Ja, ist das das, was der Körper braucht? Wo kommt das eigentlich her? Und natürlich kann man davon ausgehen, dass wir uns dann definitiv ungesünder ernähren werden, weil auch nicht mehr ausgewogen.
Kann es sein, dass die WHO dann sagt, Landwirtschaft machen wir irgendwie weltweit gleich und es gibt dann Lizenzen für die Fleischproduktion in irgendwelchen Ländern, die dafür vielleicht besser geeignet sind als unsere, nur weil die dann irgendwie mehr zahlen? Wo ist da diese
So einfach und offensichtlich werden sie es nicht tun. Mhm. Das wird die WHO natürlich nicht machen, weil das sind die Regierungen, die dann entsprechend Gesetze erlassen, aber die Regierungen beziehen sich ja immer mehr auf Vorgaben aus Europa, natürlich auch von der WHO. Also Deutschland waren ja die Ersten, die diesen Pandemievertrag, den sich die WHO da vorgestellt hat, sofort ohne irgendwelche Änderungen unterschreiben wollte. Und dann nutzt man das natürlich, um weiter zu reglementieren. Und wir erleben es ja gerade im Bereich Landwirtschaft schon sehr, sehr lange. Die Landwirte sind nicht umsonst Anfang des Jahres zuhauf auf die Straßen gegangen, weil es immer schwieriger wird, gesunde Lebensmittel auch für anständige Preise zu produzieren. Und das macht man eben über solche Vorgaben. Und wenn die WHO unter diesen One Health Ansatz sagt, Nutztiere sind Überträger von Pandemien, da brauchen wir Vorschriften und viel stärkere Regularien, dann wird das umgesetzt und es wird für Landwirte einfach immer schwieriger und finanziell nicht mehr darstellbar, tatsächlich dann auch Weidetierhaltung zu betreiben. Und über diese Mechanismen läuft das eher. Und das ist für den Bürger so wahnsinnig schwer, das zu sehen, diese Verkettung, die da läuft. Deswegen ist es wichtig, auch mit unserer Veranstaltung, die wir am 10.06. machen, um darauf hinzuweisen, wie das läuft und dass wir uns auch dagegen wehren müssen. Wehren müssen gegen die Einflussnahme von Organisationen, die eben auch nicht demokratisch gewählt sind.
Das ist ein schwieriges Thema, beziehungsweise wie es da weitergeht und ob wir das Gesundheitsmanagement und unser zukünftiges Essen, beziehungsweise die, die darüber entscheiden können, in private Hände geben sollen, das müsste man sich wirklich mal überlegen. Zumindest sollten das die Regierenden tun, wenn sie das nächste Mal abstimmen. Ich bedanke mich bei Dr. Saskia Ludwig, Mitglied des Landtages Brandenburg.
Sehr gern.
Und hoffe nur, dass wir weiterhin auf gesundes Essen und auf weiterhin tüchtige, engagierte Bauern hoffen dürfen, die ihre Arbeit machen und die auch wissen, wie die Arbeit gemacht wird und dass wir uns nicht von anderen reinreden lassen. Wer weitere Informationen wünscht, kann selbstverständlich zu der Informationsveranstaltung am 10.06. um 19 Uhr in den Jakobshof in Belitz kommen. Das ist die Scheune Kähnsdorfer Weg 1a. Dort wird Dr. Saskia Ludwig sein und auch Dr. Beate Pfeil, mit denen wir heute gesprochen haben, aber noch weitere Referenten, die zu dem Thema sprechen und sie entsprechend informieren. Zusätzlich kann man weitere Informationen noch bekommen auf der Webseite www.saskia-ludwig.de oder aber per E-Mail anfordern an kontakt@saskia-ludwig.de. Ihnen danke ich fürs Zuhören, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und bleiben Sie gut informiert. Ihr Steve Schulz.
Hier ist Radio BH1 in Potsdam und Umgebung auf UKW 95.3, in Berlin und Brandenburg über DAB Plus Kanal 12D, im Internet per App oder bh1.de. Meine Hit-